Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen zusammen. Es ist Freitag, der 24. Juni 2022. Und wenn ich es richtig im Gefühl habe, aber was weiß ich schon von Gefühlen? Ich meine, ich bin knallharter, eiskalter Pseudokomiker, Satire-Quatschmacher. Da hat man keine Ahnung von Gefühlen. Aber wenn ich sowas wie ein Gefühl hätte, dann würde ich sagen, heute ist Freitag, der letzte Tag der Woche. Also der letzte Wochentag der Woche. Und dann ist Wochenende. Und das war die erste Woche seit sehr langer Zeit ganz ohne Brückentag. What the fuck happened, dass diese Woche zu Ende gehen konnte ohne Brückentag? Was ist schiefgelaufen? Hat jemand gepennt? Ist es das Versagen der Bundesregierung? Oder wo war der Brückentag? Oder ist am Ende der CIA schuld? Oder doch Putin? Das wird die Frage sein, mit der wir uns am Wochenende beschäftigen müssen. Aber jetzt, liebe Leute, zum Wochenende, zum Wochenfinale ist erstmal das Schönste, was es geben kann. Alarm! Ja, Gasalarm! Und das in Deutschland. Und jetzt keine Wortspiele. Keine Wortspiele, die man mir später um die Ohren hauen könnte mit Gas. Nein, es ist Gasalarm wegen Russland. Da sitzt der Nachfolger von dem, der früher mit dem Begriff Gas in Verbindung gebracht wurde. Ja, seit gestern ist Gasalarm. Unser Bundeswirtschaftsminister Robert De Habeck, hat's folgendermaßen verkündet.
Wir haben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, um Sie darüber zu informieren, dass wir nach Abstimmung in der Bundesregierung und nach Informationen der europäischen Partner heute, jetzt, in diesem Moment, die Alarmstufe Gas ausrufen.
Robert Habeck hat also gestern die zweite Stufe des dreistufigen Notfallplans in Sachen Gas aktiviert. Zweite von drei Stufen, gelb von Rot, gelb, rot, gelb, grün, dann geht's gelb. Also fast rot, also kurz vor rot, um's mal für die Verbrennerfahrer dieser Welt simpel zu erklären. Warum ist jetzt die zweite von drei Stufen in Kraft getreten? Weil Russland seine Gaslieferungen eingeschränkt hat. Die gute Nachricht ist, erst mit der dritten Stufe greift der Staat dann direkt in die Zuteilung der Gasmengen ein. Nach der aktuellen Gesetzeslage würden Verbraucherinnen und Verbraucher aber zuerst versorgt. Immerhin das, also wir alle. Außer es hören irgendwelche CEOs von irgendwelchen Drecksfirmen zu, dann seid ihr nicht mit gemeint und auch nicht mit genannt, dann habt ihr Pech gehabt, jawohl. Und nach der aktuellen Gesetzeslage würden nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher zuerst versorgt, nein, wie hat schon Altbundespräsident Joachim Joe, mir fehlen die Zähnchen, deshalb spreche ich immer so, als hätte ich gar kein Gebiss mehr, Gauk mit Blick auf den Winter gesagt, bitte lasst uns diesen sensationellen O-Ton unübertroffen noch einmal hören.
Wir können auch einmal frieren für die Freiheit.
Genau.
Frieren für die Freiheit. Endlich mal wieder frieren und das für unsere Freiheit. Das ist toll, denn uns ging's immer zu gut, liebe Kinder. Uns ging's auch einfach immer zu gut.
Für mich Joachim Gauck sprachlich die Inge Meisel der ehemaligen Wichtigheimer. Ja. So, und was gibt's sonst noch zu vermelden heute Morgen? Folgendes. Ein neues, großes Modewort macht die Runde. Separatorenfleisch. Ihr habt sicher mitbekommen, unglaublich. In Clemens Tönnies Fleisch soll Separatorenfleisch sein. Und viele fragen sich in dem Moment, what the fuck, was ist das jetzt schon wieder? Was habe ich verpasst? Habe ich gepennt oder was? War ich unaufmerksam? Was ist denn das? Separatorenfleisch. Ich erkläre es mal. Also Separatorenfleisch ist irgendwas, was Tönnies macht. Also, letztlich geht es beim Separatorenfleisch darum, dass man einfach will, dass auch ein paar Schlachtabfälle im Fleisch sind. Ja, was für ein geiles Wort, oder? Schlachtabfälle. Die Schlachtabfälle im Fleisch. Und wer die Schlachtabfälle reinmacht, der ist für Separatorenwurst. Jawohl, und was sind jetzt Schlachtabfälle im Fleisch? Nein, keine Menschen aus Afrika, nein, es sind Knochen, Klauen und Schnäbel. Ja, guck an. Und ich meine, ich sag's mal so, also jetzt mal unter uns Linken hier, unter uns Linken und Grünen Radio 1 HörerInnen, die wir hier alle sind und Sprecher Innen und ModeratorInnen und PodcasterInnen. Also ich halte es doch eigentlich als Integrationsbeauftragter des RBB für ein Zeichen der Integration, dass auch das im Fleisch verarbeitet werden darf, was da eigentlich gar nicht reingehört, oder? Das meinen wir doch mit Integration, dass auch die dazugehören dürfen, von denen die Vollidioten sagen, dass es nicht dazu gehört. Und wenn Schnäbel und Knochen und so nicht ins Fleisch gehören, aber Separatoren, Fleischmacher das da reinmachen, dann ist das doch eigentlich ein Akt der Toleranz. Oder habe ich das falsch verstanden? Ich meine, es ist doch alles besser, bevor man Müll produziert. Dann doch bitte so, oder? Ich verstehe die Welt nicht mehr, aber gut. Das ist vielleicht auch meine Aufgabe als Komiker. Mir persönlich ist Separatorenfleisch, um es einfach zu sagen, einfach Wurscht. Punkt. Und das Schlimme ist ja auch nicht das Separatorenfleisch, also das Fleisch, das gar kein Fleisch ist, sondern alles mögliche andere, was darin verarbeitet wird. Nein, das Schlimme ist nur, dass dieses Separatorenfleisch nicht als Nichtfleisch gekennzeichnet wird. Oh, jetzt wird's. Fleischkomplex. Also das, was nicht Fleisch ist, wird nicht als Nichtfleisch gekennzeichnet. Eine dreifache Verneinung. Oh Gott, wie kriege ich das heute Morgen noch erklärt? Also, das, was nicht Fleisch ist, soll als Nichtfleisch gekennzeichnet werden. Also letztlich soll Scheiße als Scheiße gekennzeichnet werden. Und wenn die Scheiße als Scheiße gekennzeichnet wird, dann ist es auch wieder vollkommen in Ordnung, die Scheiße zu produzieren, die eigentlich keiner produzieren sollte, weil sie Scheiße ist und nicht das, was man eigentlich wollte. Das ist Deutschland. Ja, du musst es nur als das kennzeichnen, was es ist. Und schon kannst du den größten Mist machen und er ist vollkommen okay. Denn wir sind traditionell einfach eine Verpackungsnation. Ja, für uns zählt nur, was draufsteht. Was drin ist, das ist uns vollkommen wurscht. Ja, das geht uns am Arsch vorbei, um es in aller Deutlichkeit zu sagen, nachdem ich das Wort Scheiße gerade eben schon so oft erwähnt hatte, dass ich Gefahr laufen muss, dass es mindestens ein oder zweimal rausgeschnitten wird von irgendeinem bemühten Frühredakteur, der versucht, das Schlimmste in diesem Podcast zu verhindern. Und kann ich's verübeln? Nein! Und abgesehen davon, als Badener verstehe ich die Aufregung über dieses ganze Separatorenfleisch sowieso nicht. Ich meine ganz ehrlich, ich komme aus Baden-Württemberg, ja? Ich gebe es zu. Und bei uns in Baden, da heißt Separatorenfleisch seit Jahren Lioner Wurst. Ja, Lioner Wurst. So eine rosarote Wurst, die ist so rosa, der siehst du schon an, dass da nur Dreck und Müll drin sein kann. Und seit ich Kind bin, sagte man mir, in der Lioner Wurst ist nur mit Dreck. Also um es richtig zu übersetzen, in der Lioner Wurst ist nur Dreck und Müll und Abfall. Das war die billigste, die schlechteste Wurst, die man nur gekauft hat, wenn man einfach Geld sparen wollte, weil man keinen Bock hatte, das Geld auszugeben für ordentliches Fleisch. Und heute muss man zum Glück gar kein Geld mehr ausgeben für Fleisch und deswegen auch nicht für Lioner Wurst. Und das Gute ist, außer der Gegend, aus der ich komme, kennt keine Sau Lioner Wurst. Und bitte fresst sie auch nie. So, und jetzt zu heute.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Heute geht in Brüssel der EU-Gipfel weiter, den Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine und Moldau. Haben sie in der vergangenen Nacht abgenickt, wie erwartet, aber EU-Ratspräsident Charles Michel, man hat mir aufgeschrieben, Klammer auf, sprich Charles Michel, genauso wie ich ihn ausgesprochen habe, ohne gelesen zu haben, wie ich ihn aussprechen muss, der sagt jetzt Folgendes.
Das ist eine extrem wichtige Entscheidung für die Zukunft. Die europäische Perspektive für die Ukraine und Moldau wird bekräftigt und beiden Ländern wird der Kandidatenstatus gegeben, da bin ich zuversichtlich.
Auf den EU-Gipfel folgt dann am Wochenende der G7-Gipfel in Elmau und nächste Woche dann der NATO-Gipfel. Ein regelrechtes Gipfeltreffen der Gipfel also. Dagegen wirkt der Bundestag fast popelig, aber der tagt heute auch, unter anderem zur Abschaffung des Paragraphen 219a, der Ärztinnen und Ärzten verbietet, ungewollt schwangere Patientinnen vorab umfassend über ihre Methode bei einem Schwangerschaftsabbruch zu informieren. Haben wir gestern hier bei Wach und Wichtig mit der Gynäkologin Jana Meffert besprochen. Bitteschön. weil es so schön war. Hier nochmal ein Ausschnitt.
Der Paragraph 219a verbietet immer noch, dass ich aufkläre darüber, wie ich einen Schwangerschaftsabbruch mache, also welche Methoden ich mache, bis zu welcher Woche zum Beispiel, oder auch über solche Dinge zu informieren, wie kann die Blutung bei einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch zu Hause stattfinden oder passiert das in der Praxis? Und das sind alles ganz wichtige Dinge, die es eben im Vorhinein leichter machen für eine ungewollt schwangere Person, eine Praxis auszusuchen, wo diese Leistung eben in Anspruch genommen wird.
Heute will der Bundestag den Paragraphen 219a mit den Stimmen der Ampelkoalition vollständig streichen. Bin gespannt, ob's klappt.
Die Zahl des Morgens
ist heute die 56 und das hat was mit dem aktuellen Deutschlandtrend der ARD zu tun und mit der Energieknappheit, verrät uns Markus Sambale vom WDR.
Es gibt ja einmal den Plan, doch wieder verstärkt auf Kohlekraftwerke zu setzen. Dafür ist ja zum Beispiel Wirtschaftsminister Habeck, der zwar eigentlich raus will aus der Kohle, aber jetzt meint, das wäre doch der sinnvollste Weg, um Gas einzusparen. Und auch 56% der Deutschen fänden das richtig, wieder mehr auf Kohle zu setzen. Dann gibt's noch die Idee, die 3 Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen, also den geplanten Ausstieg zum Jahresende zu verschieben. Da sagen 61%, sie fänden es richtig, die Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus laufen zu lassen.
Übrigens, selbst bei den grünen Anhängern können sich 40% eine längere AKW-Laufzeit vorstellen. Da weiß vielleicht manchmal die eine Hand nicht, was die andere will. Oder so ähnlich. Ein bisschen wie bei der Linken. Denn dort bei der Linken wissen sie zwar oft, was die Rechten tun, aber nicht, wofür die Linke steht und was sie so eigentlich tut. Und das genau wollen wir jetzt klären. Denn jetzt gleich spreche ich mit Dietmar Bartsch. Und ich tue das, obwohl er gestern Abend bei Markus Lanz war. Ja, und ich muss sagen, Gäste, die bei mir im Morgen-Podcast sind und am Abend vorher bei Lanz sind, die lade ich nie wieder ein. Denn who the fuck hat es nötig, zu einer billigen, kleinen Fernseh-Talkshow zu gehen, die keine Sau guckt? Und dann erst im Nachgang zu mir in den großen Podcast zu kommen, über den Deutschland spricht. Na, da muss ich sagen, nee, so steht's nicht im Vertrag. Hey Dietmar Bartsch, die Klage kommt. Und trotzdem spreche ich jetzt mit dir, weil ich so ein netter Typ bin. Los geht's.
Wach und wichtig. Das Interview.
In Erfurt beginnt heute der 3-tägige Parteitag der Partei Die Linke. Fast auf den Tag 15 Jahre ist es her, dass die SED-Nachfolgepartei PDS und die im Westen initiierte Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, kurz WASG, zur Linken fusionierten. Und wie das so ist mit 15-Jährigen, sie stecken voll in der Pubertät. Viel Streit, täglich neue Meinungen und den Vorwurf sexueller Übergriffe gab es auch noch. Zudem zurzeit auch noch ziemlich wenig Erfolgserlebnisse. Im Bundestag sitzt die Linke nur noch, weil sie 3 Direktmandate geholt hat, sonst wäre sie an der 5%-Hürde gescheitert. Genau das ist ja auch bei allen bisherigen 3 Landtagswahlen in diesem Jahr passiert. Weder im Saarland noch in Schleswig-Holstein noch in Nordrhein-Westfalen schaffte die Linke den Einzug ins Parlament. Wohl auch, weil einige Spitzenkräfte der Partei sich schwer tun, Russlands Verantwortung für den Krieg in der Ukraine klar zu benennen. Und das Führungschaos gibt's auch noch. Vor 2 Monaten ist mit Susanne Hennig-Welso eine der beiden Vorsitzenden zurückgetreten. Mann, oh Mann, ganz schön was los. Und einiges zu besprechen. Tun wir mit Dietmar Bartsch, dem Fraktionschef der Linken im Bundestag. Schönen guten Morgen, Herr Bartsch.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Bartsch, Hand aufs links schlagende Herz, wenn Sie das hören, was ich hier gerade alles so vorgetragen habe zum Zustand Ihrer Partei. Haben Sie denn überhaupt noch Lust auf Parteitag?
Ja, die Lust auf Parteitage hält sich bei mir in Grenzen. Dafür war ich viel zu lange verantwortlich für Parteitage als Bundesgeschäftsführer, habe das immer von der Übernachtung bis zu den Hauptreden organisieren müssen. Das ist eine wahnsinnige Verantwortung und ich bin ganz froh, dass ich jetzt als einfacher Delegierter, wenn auch als Fraktionsvorsitzender, damit weniger zu tun habe. Der Parteitag ist für uns deshalb wichtig, weil wir müssen, Sie haben das ja geschildert, auch wenn ich nicht alles teile, darum geht's aber gar nicht, wir müssen eine Tür aufmachen und müssen uns besinnen auf unsere ursprünglichen Ziele, den Sinn einer linken Partei, unsere Perspektive in diesem Land, unsere parteipolitische Positionierung. Und dann glaube ich, ist es dringend notwendig angesichts der Probleme, nicht nur in unserem Land, sondern weltweit, dass es eine starke Linke in Deutschland gibt.
Ich habe jetzt gerade einiges aufgezählt, was nicht so wahnsinnig gut läuft bei Ihnen im Moment. Richtig ist natürlich auch was anderes, nämlich dass die Linke in 4 Bundesländern mitregiert und in Thüringen mit Bodo Ramelow sogar den Ministerpräsidenten stellt. Aber ganz generell kann man schon sagen, Ihre Partei befindet sich im Moment in krassem Maße im Sinkflug. Die Niederlagen bei den Landtagswahlen waren ja wirklich dramatisch. 2,6% im Saarland, 1,7% in Schleswig-Holstein, 2,1% in NRW. Das sind ja nicht nur Verluste, ich meine, das sind Ohrfeigen, schallende Ohrfeigen, oder?
In Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen waren wir nicht im Landtag und da ist es, wenn die Bundesumfragen in der Nähe von 5% sind oder darunter, dann ist es in den westdeutschen Flächenländern nahezu unmöglich, in die Landtage einzuziehen. Da kann man selbst Top-Personal, Top-Programm und ähnliches haben. Aber richtig ist, diese Wahlniederlagen waren heftig. Sie waren für mich jetzt nicht so überraschend nach der Niederlage bei der Bundestagswahl, die sicherlich vielfältige Ursachen hat. Aber Sie haben darauf verwiesen, wir sind auch in einer besonderen Verantwortung. Nicht nur in 4 Ländern tragen wir Regierungsverantwortung. Wir stellen Oberbürgermeister, Landräte. Also es ist nicht so, dass die Wählerinnen und Wähler weg sind, sondern sie sind vielfach verschreckt. Und da haben zuallererst natürlich wir die Verantwortung, wenn wir unterschiedliche Signale in die Öffentlichkeit geben. Dass es in einer solchen Situation, wo wir uns gesellschaftlich befinden, Fragen gibt, Diskussionsbedarf gibt, das ist ja unbestritten. Aber die Art und Weise des Umgangs muss so sein, dass es werbend ist, dass die Menschen merken, ihre Probleme sind auch unsere Probleme und nicht interner Streit.
Ihre ehemalige Co-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht sagt, Erfurt sei die letzte Chance, das Ruder noch mal rumzureißen. Aber ausgerechnet Sarah Wagenknecht hat ja mit einem Ergänzungsantrag für den Parteitag zu einer Resolution der Linken gegen den Krieg ganz schön viel Unruhe in die Partei gebracht. Man hat ihr vorgeworfen und auch ihrem Lager mangelnde Solidarität mit der Ukraine. Sie hat das zurückgewiesen und der Antrag ist dann auch noch mal abgeändert worden. Aber ein Schreiten Seit an Seit sieht anders aus, oder? Wenn man sich in so einer grundsätzlichen Frage gar nicht einig ist.
Sie haben ein richtig wesentliches Problem erkannt. Das Problem ist nicht vielleicht eine unterschiedliche Sicht, darüber können wir auch gerne reden, was den furchtbaren Krieg Russlands in der Ukraine betrifft. Das Problem ist, dass ein Änderungsantrag vergleichsweise bedeutungslos gestellt wird. Und dieser Änderungsantrag, der erblickt das Licht der Öffentlichkeit, bevor zum Beispiel ich und viele andere den überhaupt kannten, weil er eben an Spiegel Online verkauft wird. Da wird eine Geschichte draus gemacht und die lässt sich natürlich mit Wagenknecht besonders gut machen. Diese Art und Weise des Umganges ist meines Erachtens einer linken Partei unwürdig. Wir können in der Sache streiten, am Ende entscheiden auch Parteitage, was die Linie ist. Aber wenn man diesen, und Sie haben jetzt ja bewusst auch das gesagt, was dort, ich sage bewusst, denunziert worden ist, dass Wagenknecht nicht solidarisch mit der Ukraine ist. Man kann ja an den Positionen von Sarah Wagenknecht in diesem Krieg Kritik üben, also und ich habe da eine sehr eigene Position, die mehrfach im Deutschen Bundestag auch deutlich gemacht. Aber was eben nicht geht, ist zu unterstellen, es gibt keine Solidarität mit der Ukraine. Das ist einfach unwahr und sind auch nicht diejenigen, die gegen Waffenexporte sind, automatisch Putin-Versteher und Russland-Freunde. Das ist nicht der Fall. Deswegen, Sie haben recht, der Umgang, der ist verheerend. Dass wir eine Debatte auf dem Parteitag auch zum Krieg in der Ukraine führen, der jetzt über 4 Monate ist, der ein brutaler Angriffskrieg ist, das ist unbestritten. Da haben Zehntausende ihr Leben verloren und da muss es eine klare Positionierung der Linken geben. Die Frage ist aber, welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus? Da muss es linke Antworten geben und nicht die zum Beispiel von Frau Baerbock, die sagt, ach, wir sind kriegsmüde, furchtbar. Nein, das ist furchtbar, eine solche Äußerung. Oder Herr Klingbeil, der dann sagt, naja, wir müssen wieder Führungsmacht werden. Nein, das sind genau die falschen Antworten und da muss eine linke Position beziehen.
Okay, gucken wir uns nochmal im Detail an. Sarah Wagenknecht hat zum Beispiel erklärt, dass selbst der Papst gesagt habe, dass eine Teilschuld für den Krieg auch am, Zitat, jahrelangen Bellen der NATO an Russlands Tür liege, Zitat Ende. Der von mir eben schon genannte thüringische Ministerpräsident Ramelow aber wird mit den Worten zitiert, es sei inhaltlich falsch und so wörtlich abenteuerlich, anderen Ländern oder der NATO eine Mitschuld am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands zu geben. Wir halten fest, eine stramme Parteilinke bemüht sogar göttlichen Beistand, auch was Neues. Und ein linker Realo verteidigt die NATO. Also viel abenteuerlich kontroverser kann es innerparteilich kaum sein, oder?
Naja, also Bodo Ramelow hat nicht die NATO verteidigt. Ich will klar sagen, dass der Krieg in der Ukraine auch bei uns doch Fragen aufwerfen muss. Und natürlich muss eines in großer Klarheit vorab stehen. Und das ist die klare Verurteilung des Angriffskriegs Putin. Punkt. Man kann historisch beleuchten, warum es dazu gekommen ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Da gibt es sicherlich viele Ursachen. Aber zuallererst Der Aggressor heißt Wladimir Putin, der ist dort einmarschiert. Und das ist zu kritisieren und ohne Wenn und Aber. Aber es gibt Menschen, die Sorge haben, dass dieser Konflikt eskaliert, dass er uns an den Rand eines Atomkrieges bringt, der keinen Sieger haben will. Das muss doch zulässig sein, in der Debatte auch darüber zu reden. Es muss doch zulässig sein, ob es richtig ist, jetzt ein 100 Milliarden in Anführungsstrichen Sondervermögen zu bilden. Das sind doch Dinge, über die diskutiert werden muss und wo eine Linke auch eine klare Position haben kann. Natürlich weiß ich, und Sie machen das wie viele logischerweise, wird über Sarah Wagenknecht, die ist nicht mal Delegierte auf dem Parteitag, um das mal vorsichtig anzumerken, geredet. Und trotzdem ist die Kontroverse natürlich spannend. Auf dem Parteitag wird es in diesen Fragen natürlich zu Recht hoch hergehen. Das sind relevante Fragen. Aber am Ende des Tages kann ich Ihnen eins versichern. Wir werden dort mit einem Beschluss, der dann bindend ist, aus dem Parteitag herausgehen. Und ich kann Ihnen auch versichern, es gibt eine ganz klare Positionierung der Linken. Und das ist zuallererst die Verurteilung ohne Wenn und Aber dieses Krieges. Und man muss jetzt auch die Frage stellen, wie kommen wir dann zu einer Beendigung dieses Krieges? Mich besorgt, wenn der NATO-Generalsekretär sagt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass dieser Krieg noch Jahre dauern können. Ich kämpfe dafür, dass Stoltenberg Unrecht hat. Denn Jahre bedeutet zigtausende Tote, Flucht, Vertreibung und so weiter.
Also natürlich ist es zulässig, solche Debatten zu führen. Das finde ich immer lustig, dass Politiker dann sagen, es muss doch zulässig sein. Jetzt muss ich Sie doch noch ein kleines bisschen quälen. Das ist ja meine Aufgabe hier und zitiere nochmal Sarah Wagenknecht aus einem Zeitungsinterview dieser Woche. Da kritisiert sie die Zerrissenheit ihrer eigenen Partei mit den Worten, die Linke lehne mehrheitlich Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Aber einige Funktionsträger würden dann öffentlich dafür werben. Oder Stichwort Ölembargo, da weise die Fraktion im Bundestag auf die ihrer Meinung nach desaströsen Folgen für die Inflation und die Wirtschaft in Deutschland hin. Aber einige in der Parteiführung wollen am liebsten alle russischen Öl- und Gasimporte sofort stoppen, wodurch das Leben noch teurer würde. Da steckt auch wieder viel Hü und Hott drin, oder?
Ja, man kann das so machen. Ich kritisiere da an Sarah Wagenknecht ganz klar, dass sie Dinge schildert, wo es unterschiedliche Meinungen sind und wo ihre Position ist. Ich habe eine Meinung und wir haben alle zu folgen. Also es ist auch, was das Thema Ölembargo betrifft, selbstverständlich, dass man dort unterschiedliche Positionen haben kann. Ich war in Schweden, ich habe mir das angeschaut, ich weiß, was das bedeuten würde. Ich bin als Ostdeutscher in besonderer Weise daran interessiert, dass es hier nicht via Ölembargo ein industrielles Desaster gibt. Olaf Scholz hat gesagt, dass die Sanktionen nicht uns mehr schaden dürfen als Putin. Im Moment stelle ich fest, dass es leider anders ist. Also ich werbe dafür, dass nicht das, was jetzt unter anderem, Sie zitieren ja wahrscheinlich nochmal Sarah Wagenknecht, obwohl ich wiederholen möge, sie ist weder Delegierte noch hat sie eine Funktion, aber lässt sich natürlich wunderbar für einen Streit ausnutzen. Und ich kann nur sagen, Sarah Wagenknecht ist eine der kompetentesten und die bekannteste Politikerin der Linken. Und ich wünsche mir, dass sie für die Ziele, die wir gemeinsam haben, in besonderer Weise steht und weniger dann auch interne Kämpfe führt.
Ja, jetzt haben Sie gerade schon Sarah Wagenknecht vorschnell verteidigt, weil Sie antizipiert haben, dass ich Sie nochmal zitiere. Jetzt muss ich Sie wahnsinnig enttäuschen. Mein Sarah Wagenknecht-Zitate-Fundus ist aufgebraucht für dieses Interview. Ich würde Ihnen jetzt noch Fragen stellen, ganz ohne Sarah Wagenknecht. Halten Sie das aus oder wird das schwierig für Sie?
Ich halte das sehr gerne aus. Es ist mir auch sehr recht, weil ich sehr, sehr gerne an der Sache mich positioniere, die Position der Linken darlege, auch im Unterschied zu anderen und ein Angebot an die Menschen mache. Das ist mir wichtiger als interner Streit.
Gut, ich mache Ihnen jetzt ein Angebot und wir sprechen mal über Ihr Spitzenpersonal. Es gibt 10 Bewerberinnen und Bewerber für die Doppelspitze der Partei. Die bisherige und nach dem Abgang von Susanne Hennig-Welso einzig verbliebene Chefin Janine Wissler will weitermachen. Trotz des Sexskandals in ihrem Landesverband in Hessen. Halten Sie das für eine richtig gute Idee, Neuanfang mit altem Personal?
Also was ich mal in großer Klarheit sagen will, das was da als Sexskandal von Janine Wissler auch von Ihnen tituliert wird, das ist schlicht falsch. Man kann vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt auch Janine Wissler kritisieren. Aber dass sie überhaupt mit dieser Geschichte das in den Spiegel geschafft hat, ist nur der Tatsache geschuldet, dass sie Parteivorsitzende ist. Und ich verteidige sie, weil sie in keiner Weise für Dinge verantwortlich ist. Wir haben jetzt, wie Sie zu Recht festgestellt haben, 10 Kandidatinnen und Kandidaten für den Parteivorsitz. Sie werden sich nicht wundern, wenn der Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag hier keinerlei Empfehlungen abgibt. Aber dass Janine Wissler in der Situation nach dem Rücktritt von Susanne Hennig-Welso die Verantwortung übernommen hat, diesen Parteitag vorbereitet hat und sich nun entschieden hat zu kandidieren, das ist nicht nur legitim, das ist also für mich erstmal überhaupt nichts Unnormales, wo ich etwas zu kritisieren hätte. Das Gegenteil ist der Fall.
Der Vorstand Ihrer Partei ist riesig, 44 Leute, das sind 5 mehr, als Ihre Fraktion Sitze im Bundestag hat. Da könnte also derzeit theoretisch jeder Abgeordnete auch linken Vorstand sein. Wollen Sie das nicht einfach machen, weil damit wären Sie vielleicht wieder anders im Gespräch?
Ja, dolle Idee, kann ja mal darüber nachdenken, allen 39 zu sagen, werd doch Parteivorstandsmitglied, dann würden wir vor allen Dingen unter Umständen weniger Sitzungen haben, nicht? Man könnte das ja zusammenführen. Also der Gedanke, Herr Schröder, den finde ich verlockend, da sollte man ernsthaft drüber nachdenken. Aber jetzt wiederum ernsthaft von mir, ich glaube, dass wir viel präziser Partei und auch Fraktion auseinanderhalten müssen. Es muss erstens ein Miteinander geben, aber jeder muss seine Aufgaben wahrnehmen. Die Partei ist die, die die Führungsrolle hat und die die strategischen Fragen beantworten muss, die Wahlprogramme entscheidet, Personalentscheidungen trifft. Aber das politische Tagesgeschäft, das muss in der Fraktion laufen. Und ein Vorstand darf sich nicht als Aufsichtsrat der Fraktion verstehen.
Ich würde Sie jetzt gerne zum Schluss mit der größten Herausforderung dieses Gesprächs konfrontieren, nämlich mit einer klaus-kleberhaften Bitte um eine sehr kurze, in Ihrem Sinne präzise Antwort. Was und wen braucht die Linke nun, um ein Phönix zu werden, der aus der Glut im Kraterherde wieder mit Macht zum Vorschein drängt? Ich wiederhole, kurze Antwort, Meister.
Die Linke muss ihre Stärken wieder zum Vorschein bringen, soziales Engagement als Friedenspartei in Verantwortung für dieses Land.
Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken, zum heute beginnenden Parteitag der Linken in Erfurt. So Leute, das war's für heute. Der Freitagmorgen bei Wach und Wichtig. Jetzt ist Wochenende, wir hören uns am Montag wieder. Habt's gut, macht's gut, genießt das schöne Wetter, sofern es euch ereilt. Bis Montag. Tschüss.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Christa Wolf, Schriftstellerin. Man möchte die Zeit festhalten, aber wir müssen sie ausgeben, um mit uns selbst bekannt zu werden.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.